Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Carmen, die mit 30 Jahren, also noch sehr, sehr jung, eine Brustkrebsdiagnose erhalten hat. Sie hat gelernt, wie wichtig es ist, sich auf die guten Dinge zu fokussieren. Mit der Diagnose und all den niederschmetternden Gefühlen, die Betroffene dabei verständlicherweise empfinden, hat Carmen sich gesagt, was sie noch alles erleben möchte und wie schön es sein wird, genau diese Erfahrungen zu machen. Natürlich besteht eine Krebsdiagnose nicht aus positiven Gedanken und sicher hat auch Carmen tiefs erlebt, doch der Glaube an Heilung kann dazu beitragen, die Therapie besser zu ertragen. Liebe Carmen, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Franziska, und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Carmen, du warst noch sehr, sehr jung, als du deine Diagnose erhalten hast. Wie hast du denn bemerkt, dass vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, einen Arzt aufzusuchen oder dass dein Körper dir Signale sendet?
Oh, die Signale habe ich schon 2 Monate vor der Diagnose bemerkt. Mir ging es einfach nicht wirklich gut. Mir war dauernd übel. Ich dachte tatsächlich erst, ich wäre schwanger. Hab dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ. Und an einem, ich glaube, es war ein Montagabend, hat mein Freund dann den Tumor getastet oder mein Verlobter und meinte, da ist irgendwas komisch. Und dann bin ich dem darauffolgenden Mittwoch zur Frauenärztin gegangen und die meinte dann so, ja, sie sieht da was Schwarzes auf dem Ultraschall und sie konnte mir auch nicht sagen, was dieses Schwarze war. Und die hat mich dann weiter überwiesen ins Krankenhaus, wo dann die Biopsie gemacht wurde.
Kurze Zwischenfrage. Ja? Wenn du sagst, dein Freund oder Verlobter, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Hat den Knoten ertastet. Konntest du das dann auch selber fühlen und hat das wehgetan?
Ich konnte es auch selber fühlen und nee, es hat nicht wehgetan. Es hat sich einfach angefühlt wie so ein bisschen festeres Gewebe.
Ist dann bei dir im Kopf gleich, ist denn die Maschinerie schon in Gang gegangen und du hast gegoogelt und dir Sorgen gemacht? Oder war das erstmal so, okay, ja, das glaube ich. Weil irgendwie, ich meine, Brustkrebs ist ja doch so häufig, ja, gerade wenn man irgendwie so in dieser Blase drinsteckt, wie ich jetzt zum Beispiel, kommen zu mir auch schon mittlerweile Kunden, die sagen, ach, ich hatte auch mal Brustkrebs und ich finde, das ist irgendwie so präsent, ne? Da ist man schon so ein bisschen sensibilisiert als Frau, dass wenn sich irgendwas komisch anfühlt, dass man gleich denkt, ach du meine Güte, in der Brust, schlechtes Gefühl.
Also auf jeden Fall. Also das Erste, was ich echt gemacht habe, ist gegoogelt, was sowas sein kann. Natürlich liest du dann Brustkrebs und die Anzeichen, die man haben kann für Brustkrebs. Aber ich hatte gar nichts von diesen Symptomen, die beschrieben wurden auf verschiedenen medizinischen Seiten. Also es sah nicht anders aus. Es ist auch keine Flüssigkeit aus der Brustwarze ausgetreten. Es war nicht verdellt. Es sah nicht aus wie Orangenhaut. Es sah normal aus.
Es war einfach nur fester.
Ja, es war einfach nur fester. Und dann hat mein Verlobter eben gemeint, ach, mach dich doch nicht verrückt. Das kann ja auch irgendwie was Gutartiges sein oder so ein, weiß ich nicht, Fibroadenom oder sowas. Also so ein gutartiges Gebilde. In so Situationen bin ich aber so, aber was ist, wenn es was Schlimmes ist? Da bin ich, glaube ich, die negativste Person, bis ich dann weiß, was es ist.
Ja, diese Strategie kenne ich von meinem Mann. Erstmal vom Allerschlechtesten auszugehen, dann kann man nur positiv überrascht werden, so nach dem Motto.
Keine Ahnung, auch irgendwie das Worst-Case-Szenario zu haben und zu wissen, was in einem Worst-Case-Szenario zu tun ist. Irgendwie so, weiß ich nicht, das bin so voll ich.
Aber wenn du sagst, dass du vorher schon das Gefühl hattest, dass du vielleicht irgendwie ein bisschen erschöpft bist oder so, hattest du eine besonders anstrengende Zeit vorher?
Ja, schon ein bisschen. Also wir hatten auf der Arbeit ein Projekt, das wir halt fertigstellen mussten. Und das hat sich dann eben über den ganzen Sommer gezogen. Also meine Diagnose war im Dezember und es war dann August, September dieses Projekt. Und dann wurde es im Oktober ein bisschen ruhiger und dann waren wir auch noch auf Mallorca im Urlaub für einen kleinen Kurztrip. Und eben in diesem Urlaub hat es dann schon angefangen. Und dann dachte ich mir so, ach, irgendwie habe ich vielleicht irgendwas Falsches gegessen, weil ich eben immer diese Übelkeit hatte und es wollte aber irgendwie nicht aufhören.
Und habt ihr beide versucht, schwanger zu werden? Oder war das noch gar nicht so in der Planung?
Nee, also es war nicht aktiv in der Planung.
Okay. Wie ging das weiter, nachdem die Biopsie gemacht wurde?
Oh, dann ging es tatsächlich. Also ich musste dann noch eine Woche auf das Ergebnis warten. Und als ich dann das Ergebnis mitgeteilt bekommen habe, ging das tatsächlich Schlag auf Schlag. Also mir wurde morgens das Ergebnis mitgeteilt und mittags wurde ich dann von meinem Brustzentrum angerufen, dass ich so schnell, also wenn es geht, heute noch kommen sollte. Dann bin ich an dem Nachmittag auch gleich noch dahin. Und dann hieß es so, ja, sie haben da den Termin, da den Termin, da den Termin. Für, was war denn das alles? CT, Knochenszintigraphie, Port-OP, Port-Nachsorge. Es war für den ersten Moment einfach so total überfordernd und ich glaube, meine erste Reaktion auf diese ganzen Termine war ich so, ja, da kann ich aber nicht, da muss ich ins Büro, da haben wir Bürotag. Und dann kam so, ja, wir schreiben Sie krank und ich so, okay.
Hast du dich zu dem Zeitpunkt noch krank gefühlt?
Es geht so, also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich habe halt trotzdem gearbeitet. Also es war halt irgendwie nie, dass ich krank geschrieben war oder so, sondern halt als der Arzt dann gesagt hat, so, ja, wir schreiben Sie für die ganzen Termine krank, war es dann so ein, okay, wenn ihr das meint, ja, okay.
Würdest du sagen, dass in dem Moment bei dir schon angekommen ist, was das alles bedeutet für dich?
Nicht wirklich. Also in dem Moment war für mich echt so dieses, scheiße, haben die jetzt gesagt, ich habe Krebs? Ich bin zu jung, um jetzt zu sterben. Ich will nicht sterben. Krebs gleich tot, wenn man das irgendwie so in den Medien sieht. Und nachdem ich dann eben auf diesen ganzen Terminen war und auch im Brustzentrum und mein Arzt dann gemeint hat, wenn alles gut läuft, dann sind sie in einem Jahr wieder gesund, war ich so, okay, er redet davon, dass ich gesund bin. Ich muss vielleicht doch nicht sterben.
Boah, krass.
Das hat mich dann irgendwie nochmal zum Realisieren und Nachdenken gebracht. Vor allem auch nach der Port-OP, dann war ja, also bei mir war das so Anfang Dezember und dann kam ja die ganze Weihnachtszeit, wo auch nichts gemacht wurde. Also ich habe meinen Port am 22. Dezember bekommen und war dann am 24.12. noch morgens in der Notaufnahme zur Port-Nachsorge, um zu gucken, ob die Wunde verheilt. Und dann hatte ich irgendwie so über diese Feiertage Zeit, das Ganze zu realisieren und zu verstehen, was das jetzt bedeutet und was auf mich alles zukommt.
Hast du denn da mit deiner Familie und so weiter drüber gesprochen, mit deinem zukünftigen Mann?
Auf jeden Fall. Also für mich war so das die erste Anlaufstelle. Nachdem ich die Diagnose bekommen habe, war das so, okay, fuck, scheiße, Schatz, die haben gesagt, ich habe Krebs. Und ja, ich glaube, für ihn war es noch schwerer als für mich, weil ich stecke ja in meinem Körper drin und weiß, wie es mir geht. Aber als Angehöriger weiß man nicht, wie es der betroffenen Person geht.
Ja, und du kannst vor allem nichts machen, ne?
Ja, und wie die Person das halt verarbeitet. Man sitzt nur daneben und guckt quasi zu, sage ich jetzt mal. Ja, ich glaube, deswegen ist es als Angehöriger nochmal einen Ticken schwerer, mit sowas umzugehen.
Hast du denn über die Feiertage und so weiter dich da noch weiter informiert, belesen im Internet oder dich vielleicht sogar mit anderen ausgetauscht? Kanntest du denn überhaupt Menschen, die auch an Brustkrebs erkrankt waren?
Ich kannte tatsächlich niemanden. Ich habe dann ein Buch gelesen, das hieß das Anti-Krebs-Buch, weil mir das von meinem Arzt empfohlen wurde. Und ja, das hat auch selber ein Arzt geschrieben, der an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt ist. Und es hieß, er hat noch 6 Monate zu leben und er hat dann noch 9 Jahre lang weitergelebt oder so.
Wow.
Und ja, allein schon so eine Geschichte hat mir da halt dann auch nochmal irgendwie Kraft gegeben zu sehen, dass es Menschen gibt, die halt einfach weiterleben entgegen der Prognose von Ärzten. Ja, und der Austausch kam erst nach meiner Chemotherapie, also ein halbes Jahr später, bin ich auf eine Selbsthilfegruppe gestoßen.
Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir darauf zu sprechen
Natürlich.
Kommen. Du hast die Weihnachtsfeiertage verbracht, wahrscheinlich nicht so unbeschwert wie sonst immer, sondern natürlich mit dieser, wahrscheinlich mit dieser Angst im Nacken. Mhm. Wann ging das dann weiter? Hat das dann direkt Anfang Januar, ging es dann los mit der Chemotherapie oder wie ging es weiter?
Genau, also am 3. Januar ging es dann weiter, dass ich noch zur Eizellenentnahme durfte, beziehungsweise mich da von einer Frauenärztin beraten lassen konnte, weil so eine Chemotherapie ja unfruchtbar machen kann und auf jeden Fall bei uns der Kinderwunsch da ist oder wir uns die Option offen halten wollten. Dann habe ich da diese ganzen Hormonspritzen bekommen. Das hat nochmal 2 Wochen gedauert. Und am 17. Januar hatte ich die OP zur Eizellenentnahme. Und 2 Tage später ging dann die Chemotherapie los.
Oh, das war ja bestimmt auch nochmal anstrengend, oder? Mit diesen Hormonen, dass die Eizellen schnell heranreifen, das ist ja...
Total.
Ja, das ist ja emotional auch eine Achterbahnfahrt, oder?
Oh ja, also es verging, glaube ich, kein Tag, an dem ich nicht geweint habe und ich weiß nicht mal warum. Also es war wirklich so dieses von gute Laune zu ich heul hier jetzt gerade, weil keine Ahnung, was jetzt auch schon wieder irgendwas mir nicht passt. Es war emotional so ein Auf und Ab und auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Also der Tag von der Entnahme war, normalerweise bin ich immer dahin gelaufen, aber ich konnte mich so nicht mehr bewegen, dass ich gesagt habe, ich kam auch fast nicht mehr die Treppen runter, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas platzt in mir irgendwie gleich, weil ich so viele Eizellen hatte.
Ach, krass.
Wo normalerweise nur eine ist.
Ja. Aber auch, das höre ich auch ganz häufig, dass ja der Kinderwunsch so ein großes Thema ist, gerade wenn du so eine Diagnose bekommst in deinem Alter. War das denn so, dass die Ärzte dir das empathisch nahegelegt haben, dass du darüber nachdenken darfst, dir Eizellen entnehmen zu lassen und sie, ja, ich weiß nicht, so wie was passiert mit denen? Werden die eingefroren oder so? Ich habe gar keine Ahnung davon.
Genau, die werden eingefroren bei irgendeiner Kryokonservierungs-Eizellenbank, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, Eizellenbank. ich nenne es einfach mal so. Die werden eingefroren und dann liegen die da, bis ich sag, jetzt möchte ich. Mhm. Und ja, also meine Ärzte das jetzt empathisch mir näher gebracht haben, das kann ich tatsächlich gar nicht mehr so sagen. Aber ich wurde auf jeden Fall sehr gut aufgeklärt darüber, dass die Chemotherapie halt unter Umständen unfruchtbar machen kann. Und dass es halt die Möglichkeit gibt, im Rahmen dieses Programms mir fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Also zum Beispiel habe ich auch so eine Spritze bekommen, die mich in künstliche Wechseljahre versetzt hat, um meine Eierstöcke zu schützen. Und ich hätte mir auch noch Eierstockgewebe entfernen lassen können, aber das hätte die ganze Chemo nochmal um 4 Wochen verzögert. Und da war ich so, okay, nee, eigentlich will ich das so schnell wie möglich durchziehen und nicht noch eine weitere OP und nicht noch weitere 4 Wochen rausschieben. Weil wer weiß, was in diesen 4 Wochen passiert mit dem Tumor oder auch nicht.
Hast du denn gemerkt, dass der Tumor sich verändert über die Zeit, wenn du sagst, du, also von Dezember sind ja trotz allem schon 4 Wochen dann bis Anfang Januar?
Also ich selber habe nichts gemerkt und ich weiß auch nicht, ob er sich da wirklich verändert hat. Aber es war halt diese Angst in meinem Kopf, dieses, okay, was, wenn er halt dann streut, wenn ich diese Eierstockgewebsentnahme noch machen würde und diese 4 Wochen noch warten würde.
Ja, verständlich.
Und das war mir dann einfach zu unsicher, also dass ich gesagt habe, so, nee.
Das heißt, du hast dir also diese Eizellen entnehmen lassen und 2 Tage später begann die Chemotherapie.
Genau.
Wie war das?
Sehr komisch. Man kommt dahin und weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Und dann bekommt man diese ganzen Medikamente erstmal und dann kommt diese Chemotherapie und die ist quietscherot gewesen bei mir und die sah einfach schon aus wie Gift. Und dann siehst du das da so in dich reintropfen und du denkst dir einfach nur so, was mache ich hier eigentlich?
Ach Gott. Hast du diese Chemotherapie-Sitzung allein gehabt oder waren da noch andere dabei?
Manchmal war ich alleine und manchmal waren da noch andere Patienten. Also es kam immer drauf an. Also es war immer sehr unterschiedlich. Es waren auch nie die gleichen Patienten, weil ja irgendwie jeder einen anderen Rhythmus hatte. Ich hatte zum Beispiel am Anfang alle 2 Wochen und dann wurde das Medikament umgestellt und dann hatte ich wöchentliche Chemos.
Mhm.
Und es gab Patienten, die hatten dann irgendwie alle 3 Wochen oder alle 6 Wochen.
Das heißt, du hast am Anfang diese starken Chemos bekommen?
Genau.
Diese EC und danach die,
genau,
die wöchentlichen?
Genau.
Mhm. Mir haben auch schon einige erzählt, dass man diese rote Flüssigkeit, dass man die irgendwie schmeckt. War das bei dir auch so?
Nee, das war bei mir nicht so. Also ich habe eher von dem Paclitaxel und dem Carboplatin so einen komischen Geschmack im Mund bekommen.
Mhm.
Wie so, keine Ahnung, Metall oder so.
Ach,
eher vielleicht verbranntes, ganz komisch, ich kann das nicht beschreiben. Mir hat dann auch gar nichts mehr geschmeckt. Aber die ersten Chemos, also bis auf die körperlichen Nebenwirkungen fand ich die jetzt nicht, dass ich da irgendwas gespürt habe. Also ich wurde auch nicht müde davon. Das hatte ich dann eher wieder beim Paclitaxel und Carboplatin, dass ich dort am Chemotag dann den ganzen Tag geschlafen habe.
Du sagst, also dass das irgendwie ein komisches Gefühl war, dass du dieses Gift ja so in deinen Körper hast fließen lassen und man sieht das ja auch, ne, wie der Beutel dann immer leerer wird. Was hast du denn danach, also wie ging es dir denn danach?
Nach der ersten war das so ganz komisch. Ich bin dann heim und ja, habe mich hingelegt und dann kam irgendwann mein Verlobter nach Hause und dann lagen wir so auf dem Bett und haben so rausgeschaut aus dem Fenster und ich so, boah Schatz, ich glaube, ich bin irgendwie high oder so, die Wolken sind rosa, keine Ahnung. Und gemeint so, ja, der Himmel ist ein bisschen rosa und ich so, ja, ich fühle mich aber so ganz, ganz komisch im Kopf. So dieses Brain Fog oder wie man das nennt, ist so ein bisschen schon da gewesen und ja, dann ging es mir auch am nächsten Tag einigermaßen gut. Und den Tag drauf war dann, da hatte ich dann Schmerzen am ganzen Körper, die ganzen Muskeln, die ganzen Knochen, gefühlt alle Organe, Schmerzen, wo ich mir gedacht habe, ich habe in meinem Leben noch nie so Schmerzen gespürt. Und es ging dann einen Tag lang und das war dann Tag 4 auch wieder weg.
Du hast ja sicherlich auch dann deine Haare verloren, oder?
Ja, schneller als gedacht.
Wie war das?
Oh, ganz, ganz schlimm. Also ich hatte richtig lange Haare und im Krankenhaus hat man mir gesagt so, ah ja, das sind die Chemos, die machen noch keinen Haarverlust, die nächsten machen dann Haarverlust. Und dann sind mir halt doch meine Haare schon innerhalb von 2 Wochen oder so, also es war vor der 2. Chemogabe, dass mir meine Haare ausgefallen sind.
Ach du Ärmster.
Ja, ich glaube, ich habe 3 Wochen lang einfach nur geweint, weil ich es so schrecklich fand, keine Haare mehr zu haben. Aber irgendwann fand ich mich auch mit Glatze richtig hübsch, dass ich dann gesagt habe,
echt,
so.
Ja?
Ja.
Wow.
Ja. Mittlerweile sage ich so, ach, Glatze war irgendwie schon so. Es war irgendwie so ein Statement, wenn man rausgegangen ist und die Menschen dann geguckt haben. Aber auch so, es war einfach. Ich stand nicht morgens vorm Spiegel und musste gucken, oh, was mache ich heute mit meinen Haaren. Also entweder habe ich irgendwie mir eine Perücke aufgesetzt, wenn ich mich gefühlt habe, ein Tuch rumgebunden oder bin einfach so rausgegangen.
Sehnst du dich danach, wieder lange Haare zu haben? Oder hast du vielleicht? Nee, du hast keine langen Haare, ne? Du hast kurze Haare.
Nee, ich habe keine langen Haare. Ich bin auch nicht mehr so, dass ich sage, ich will lange Haare haben. Ich arbeite so auf so einen kinnlangen Bob hin. Weil ich so, ja, weiß ich nicht, so eine Kinnlänge finde ich irgendwie ganz cool, weil man kann ein bisschen was mit den Haaren machen, aber sie stören auch nicht irgendwie so extrem. Aber auch so diese Zwischenlänge jetzt zwischen kurz und so etwas länger ist auch sehr anstrengend.
Wie lange wachsen die denn jetzt schon wieder?
Seit letztes Jahr September.
Also ein Jahr fast.
Ja.
Du hast ja deine Haare verloren vor der 2. Chemo, aber deine ganze Chemozeit, das ging ja so über ein halbes Jahr, oder?
Genau.
Wie hast du denn die restlichen Chemos vertragen? Gab es da irgendwie noch Momente, wo du dachtest, oh, ich kann das nicht mehr aushalten? Oder war es doch so, dass du es in Anführungszeichen relativ gut weggesteckt hast?
Also je mehr ich von dem Paclitaxel bekommen habe, desto mehr habe ich gemerkt, so, die vergiften mich. Und desto mehr wollte ich einfach gar nicht mehr hingehen, weil eben dieses komische, also ich bin ein Mensch, ich liebe Essen. Und dann hat man diesen komischen Geschmack im Mund. Und man, es schmeckt einfach nichts mehr. Und man kann auch nichts mehr essen, wenn man irgendwie Sodbrennen bekommt, weil die Magenschleimhaut auch angegriffen wird. Und das war für mich so eher dieses, ich will da nicht mehr hingehen. Ich will das nicht mehr. Ich will wieder normal essen können. Es ist gerade für mich irgendwie so quälend. Aber ich habe mich trotzdem jedes Mal irgendwie wieder hingeschleppt. Und jedes Mal, wenn ich da saß und den Port wieder angestochen habe, habe ich immer gesagt, ich will wieder nach Hause. Ich habe keine Lust mehr.
Das glaube
ich. Aber die Pflegerinnen dort waren alle auch mal sehr, sehr nett und haben dann gemeint so, ja, jetzt haben sie schon eine weniger wieder. Und ich so, ja, ich weiß, es ist trotzdem anstrengend und nervig und ich hatte einfach keine Lust mehr.
Wann kam denn bei dir der Moment, wo du aber doch für dich entschieden hattest, du willst das jetzt hinter dich bringen und du willst aber weiterleben und du willst noch das und das erleben? Wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, es bringt ja auch gar nichts, die ganze Zeit jetzt immer nur auf die blöden Dinge zu schauen?
Ich glaube, der Moment war relativ früh, auch wenn ich nach hinten raus auch immer mal ein bisschen mehr gejammert habe. Aber es war, ich sag mal so, es war Jammern auf hohem Niveau, weil es gab definitiv Patientinnen, denen es schlechter ging als mir. Aber der Moment war irgendwie relativ früh, weil ich mich noch mit einer Freundin irgendwie ausgetauscht hatte, dass sie noch nach Gran Canaria gehen wollten und eine Kreuzfahrt machen wollten. Und dann war ich so, oh ja, ich will auch irgendwie wieder ans Meer. Und ja, der Moment war dann irgendwie, wann genau das war, kann ich nicht mehr sagen. Aber es war so schon noch vor den Chemos, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch.
Und hast du denn in Momenten, wo es dir vielleicht auch körperlich und psychisch nicht ganz so gut ging, immer dich daran erinnert, was du gerne alles noch machen möchtest? Oder ist es dann doch eher so, dass man in den Momenten, wo man sich total blöd fühlt, und auch alles mal scheiße finden darf?
Man darf auf jeden Fall alles mal scheiße finden. Also es ist hier nicht nur good vibes only. Also man darf auch definitiv sagen, oh, heute ist alles kacke. Aber man soll halt einfach nicht zu lange in diesem heute ist alles kacke-Ding sein. Wenn es mal ein Tag ist, ist das okay. Und bei mir war das eben meistens so der Chemotag, weil das war so ein, ich muss da jetzt wieder hin, ich krieg das jetzt wieder. Und dann liege ich den ganzen Tag nur wieder im Bett rum und kann nicht viel machen. Und ja.
Das macht ja auch noch ein schlechteres Gefühl, wenn man sich die ganze Zeit sagt, oh, ich darf das jetzt nicht scheiße finden, ich muss an gute Sachen denken und so, ne? Aber natürlich ist das irgendwie eine Abwärtsspirale. Und wenn du die ganze Zeit dich in diesen negativen Dingen verlierst, dann, ja, dann geht's dir, glaube ich, nicht besser, sondern im Gegenteil, eher schlechter. Und von daher, wenn man dann doch daran denkt oder sich da vielleicht auch irgendwie hinträumt, was man alles noch so machen möchte, dann glaube ich, dass das sehr hilfreich sein kann, auch die blöden Momente zu überstehen.
Total. Und ja, mir hat's auch geholfen, wenn einfach draußen mal schönes Wetter war, dass ich mich hübsch gemacht habe und einfach mal rausgegangen bin, um mich zu fühlen wie so ein normaler Mensch in Anführungszeichen und nicht wie so ein haarloses Alien.
Deine Chemotherapie war ja dann aber doch irgendwann zu Ende und du wurdest ja sicherlich auch noch operiert, oder?
Genau.
Wie war das?
Die OP an sich. Ich glaube, die OP an sich wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich die Schmerzmittel nicht vertragen, also wenn ich die vertragen hätte, weil ich habe, die haben mir irgendwas gegeben, was ich nicht vertragen habe und dann lag ich 3 Tage lang da und habe mich 3 Tage lang übergeben.
Ach Gott.
Jetzt weiß ich auch, welches Schmerzmittel ich bei jedem Mal irgendwie sage, so das will ich nicht mehr haben. Aber ich wusste das vorher nicht, dass ich auf dieses Schmerzmittel so reagiere. Als sie es dann abgesetzt haben, ging es mir besser und dann wurde es auch relativ schnell besser. Aber sonst war die OP für mich bisher so die beste Entscheidung. Also ich bin ja BRCA2-Genträgerin und habe mich deswegen dafür entschieden, eine subkutane Mastektomie machen zu lassen. Also heißt mit Silikonwiederaufbau auf beiden Seiten. Auch wenn mir geraten wurde, Brust erhalten zu operieren, war ich irgendwie nie mit meinen Brüsten so dicke, sage ich jetzt mal, dass ich sage, ich muss meine Brüste jetzt unbedingt behalten. Da war dann irgendwie für mich so dieses, ich will die größtmögliche Sicherheit für mich, aber ich will mich noch als Frau fühlen. Deswegen kam es auch für mich nicht in Frage, mir die Brüste komplett abnehmen zu lassen.
Mhm.
Weil ich glaube, dann hätte ich mich noch weniger als Frau gefühlt, weil so ohne Haare, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen fühlt man sich ja schon manchmal sehr komisch. Zumindest ungeschminkt.
Krank irgendwie, ne? Ja,
ja, genau. Zumindest ungeschminkt. Und dann noch ohne Brüste war für mich irgendwie so, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und dann hast du das sozusagen in einer Operation machen lassen oder musstest du mehrfach in den OP?
Ich habe es in einer Operation machen lassen. Allerdings hatte ich danach noch eine Bestrahlung. Jetzt darf ich wahrscheinlich nächstes Jahr noch einen Implantatwechsel machen.
Oh nein.
Es ist noch nicht ganz so schlimm, dass ich sage, ich habe jetzt so extreme Schmerzen, aber man merkt, dass halt das Implantat durch diese Bestrahlung, also ist bei mir auch unter dem Muskel, und dass der Muskel halt ein bisschen durch diese Bestrahlung vernarbt ist und sich mehr zusammengezogen hat, dass das eine Implantat jetzt weiter hochgerutscht ist. Ja, machen wir einfach nochmal nächstes Jahr hübsch.
Aber wenn das Implantat unter dem Muskel sitzt, wie wurde das dann gemacht? Also ich kenne das so, dass ja die, wenn die Mastektomie gemacht wird, wird ja quasi das ausgeschabt, ne? Und die Haut wird ja stehen gelassen.
Genau.
Und dann kommt ja da direkt das Implantat rein. War das dann bei dir auch so, wenn dein Implantat unter dem Brustmuskel sitzt?
Genau, also es wurde quasi alles ausgeschabt, nur meine Haut ist viel zu dünn, dass das Implantat nur auf der Haut, also unter der Haut gehalten hätte.
Ah, okay.
Also mein Arzt hat gemeint, es funktioniert nicht. Dass meine Haut kann das Implantat irgendwie nicht halten, weil ich halt sehr dünne Haut da habe. Deswegen muss man das unter den Muskel setzen. Ich bin damit auch relativ zufrieden, würde ich sagen. Also
kannst du den Arm hoch machen und so weiter?
Ja,
das geht alles?
Also das funktioniert alles super. Und zumal merke ich das, wenn ich ihn so nach oben und hinten strecke, dass es so ein bisschen zieht. Mhm. Aber sonst, ich muss dazu sagen, ich bin aber auch ein sehr aktiver Mensch. Also ich habe auch viel gemacht, dass ich wieder an diesen Punkt komme, dass ich das kann.
Mhm. Also hast viel Sport getrieben und so weiter.
Ja, also ich war auch bei der Physiotherapie und habe dann eben auch meine Übungen immer zu Hause gemacht.
Mhm.
In der Reha haben die mir auch Übungen gezeigt, die ich machen kann. Und ja, jetzt mache ich relativ viel Sport wieder, also auch unter anderem gehe ich bouldern, wo man auch viel die Arme benutzt und über Kopf hat. Also es funktioniert fast uneingeschränkt, bis auf so kleine Zwickerchen.
Ja, großartig. Das heißt, du hast dann auch gar nicht so mit der Fatigue zu tun oder ist das doch was dich auch begleitet?
Also mit der Fatigue jetzt nicht, eher mit dem Chemobrain, dass ich mich nicht konzentrieren kann.
Ah, okay.
Also Fatigue hatte ich auch während der Chemo nicht. Nur bei dem Paclitaxel, dass ich heimgekommen bin von der Chemo und mich ins Bett gelegt habe und dann bis abends geschlafen habe.
Mhm.
Aber sonst hatte ich das tatsächlich gar nicht.
Nach der OP hast du gesagt, musstest du noch bestrahlt werden.
Genau.
Das ist ja dann auch über einen längeren Zeitraum, dauert ja meistens immer nur ganz kurz, ne? Aber die Herausforderung ist, dass man das über so einen langen Zeitraum und dann jeden Tag machen muss, ne?
Mhm. Das fand ich irgendwie so ganz anstrengend, so jeden Tag. Meistens haben die mich dann irgendwie so um 7.30 Uhr oder so dahin bestellt.
Oh, du Ärmste.
Und dann ist man krankgeschrieben und muss dann so früh aufstehen und sitzt dann da bei dieser Bestrahlung dafür, dass man 5 Minuten bestrahlt wird. Und das jeden Tag. Und dieses jeden Tag fand ich einfach sehr, sehr anstrengend.
Mhm. Hat sich denn da deine Haut nochmal verändert? Hast du da Nebenwirkungen gehabt?
Also ich habe so eine kleine Stelle, die ist jetzt noch ein bisschen dunkler als sonst, aber sonst hat sich's einfach nur angefühlt wie so ein Sonnenbrand.
Hm.
Ich habe aber auch immer nach der Bestrahlung richtig fett eingecremt, mit so einem Öl, das mir da empfohlen wurde, und so einer Wundcreme und allem. Also ich habe mehrmals täglich schön gecremt.
Hm. Nachdem dann die Bestrahlung zu Ende war, bist du dann wieder arbeiten gegangen oder bist du erstmal noch zur Reha gefahren?
Ich habe dann noch eine Immuntherapie bekommen nach der Bestrahlung und bin dann dieses Jahr im Februar in die Reha gefahren und fange nächste Woche wieder an zu arbeiten.
Oh, und freust du dich drauf oder würdest du lieber noch ein bisschen zu Hause bleiben?
Also auf der einen Seite freue ich mich drauf, weil ich meinen Job gekündigt habe und was komplett Neues anfange. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, so ein bisschen zu Hause bleiben und das, die Sonne noch genießen, wäre schon noch schön. ja, aber irgendwann muss ich wieder anfangen und das hat jetzt einfach gepasst mit dem Stellenwechsel und ich freue mich auch echt drauf.
Du machst jetzt was anderes beruflich, als du vorher gemacht hast? Ist das eine Entscheidung, die auch irgendwie durch deine Erkrankung gekommen ist oder hattest du das sowieso vor?
Also es kam auf jeden Fall durch die Erkrankung. Also davor war ich, glaube ich, so ein kleiner Workaholic und habe meine Projekte geliebt und wollte meine Projekte einfach auch nicht abgeben. Als es dann hieß, ja, wir müssen sie krank schreiben oder wir sollten sie krank schreiben oder mit den Nebenwirkungen funktioniert das halt nicht so, weil das mit der Konzentration schon sehr, sehr stark war. Ja, und je länger ich krank geschrieben war, desto mehr ist mir irgendwie klar geworden, dass mir das nicht gut tut und dass ich auch irgendwas anderes machen möchte. Und ich habe mich tatsächlich in der Reha dann umgeschaut und in der Reha Bewerbungen geschrieben.
Also das erzählen ja auch viele Frauen, mit denen ich so spreche, dass sich doch durch die Erkrankung das ganze Leben, dass man das irgendwie nochmal überdenkt und seine Prioritäten neu sortiert. Das klingt ja jetzt bei dir ganz genauso, als hättest du diesen Prozess auch durchgemacht.
Auf jeden Fall. Man hat halt auch viel Zeit, irgendwie sich mit sich selber zu beschäftigen und damit, ob man in das alte Leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zurück möchte. Und je länger ich eben da raus war, desto mehr ist mir halt klar geworden, so, nee, das will ich nicht. Ich will irgendwas, wo ich, weiß ich nicht, vielleicht mehr Balance habe, wo ich nicht so viele Überstunden mache, damit was fertig wird auf einen Termin. Und ja, vielleicht irgendwas, was einen Sinn hat.
Also was Erfüllenderes.
Genau.
Ja. Denkst du, dass man vielleicht, also abgesehen, ob man jetzt so eine Diagnose kriegt, so eine schlimme Diagnose, die einen so zum Innehalten zwingt, denkst du, dass es vielleicht für alle Menschen gut wäre, einfach mal in sich hineinzuspüren und zu schauen, ob das Leben so in die richtige Richtung geht? Weil ich glaube, dafür muss man gar nicht krank werden, sondern das kann man zu verschiedenen Zeitpunkten in seinem eigenen Leben mal machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das hat für jeden Menschen einen Sinn, weil ja, manchmal ist man einfach mit seinem Job oder seinem Wohnort oder was auch immer unzufrieden und dann sollte man halt schauen, so, was kann ich verändern, dass es mir wieder besser geht, dass ich mich glücklicher und zufriedener fühle. Und, keine Ahnung, sei es auch einfach nur irgendwie mit einem neuen Hobby anzufangen.
Ja. Ja, also bin ich auch total dafür. Ich glaube nur, bei vielen ist es so, wenn der Alltag stressig ist und du bist dann irgendwie ja auch so in deinem abgesteckten Rahmen unterwegs, dass man sich sonst gar nicht so richtig die Zeit dafür nimmt, ne? Mal genau hinzuschauen, ob das wirklich das ist, was einen erfüllt und glücklich macht.
Ja, das stimmt. Und oftmals denke ich, ist es auch einfach so, die Menschen sind so in der Komfortzone. So, sie sind, also ich habe das Gespräch jetzt mit einer Freundin gehabt, tatsächlich am Freitag. Die ist jetzt schon bald seit 10 Jahren bei dem Unternehmen, wo sie arbeitet und meinte dann so, ja, sie sind gerade in der Umstrukturierung und sie bekommen jetzt Großraumbüros und sie weiß nicht, ob sie sich da konzentrieren kann. Aber ach ja, neu bewerben, da hat sie aber auch jetzt keine Lust dazu und sie weiß nicht. Ja, manchmal eben ist man dann so in dieser Komfortzone drin, dass es halt einfach bequem ist, das Leben zu führen, das man hat und dass man, ja, dass es ein Aufwand ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, was will ich, was gibt's denn Besseres oder was gibt's denn, was mich zufriedener macht.
Absolut. Aber du für dich hast ja dann diesen Zeitpunkt in der Reha gefunden. Wahrscheinlich hattest du ja da auch so ein bisschen Freiraum, ne, und warst auch aus deiner gewohnten Umgebung raus, dass du ja auch darüber nachgedacht hast, was du ändern kannst.
Ja, voll. Also in der Reha war es dann, also ich wusste es eben schon vorher, also auch schon nach meiner OP im Krankenhaus habe ich mich schon erkundigt, was ich ändern kann beruflich und in welche Richtung es gehen soll. Und dann in der Reha war so für mich dieser Zeitpunkt, weil ich am Tag 2 meiner Reha eine E-Mail von meiner Arbeit bekommen habe, wann ich denn endlich wiederkomme. Das war für mich der Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, nein, da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht wieder zurück hin.
Ja. Aber das ist ja dann noch gar nicht so lang her, oder?
Nee. Und eben das Letzte, was ich brauchen kann, ist jetzt wieder neuen Stress.
Ja, na klar, jemand, der so Druck auf dich ausübt.
Eben. Und nee, das war im Februar dieses Jahr, also noch nicht so lang her.
Hast du denn, als du dann angefangen hast, Bewerbung zu schreiben, irgendwie schon gespürt, dass du auf dem richtigen Weg bist?
Ja, ich weiß noch nicht, also wie ich das beschreiben soll, sondern einfach so, ich habe 3 Bewerbungen geschrieben und ja, verschiedene Stellenanzeigen gelesen gehabt und bei den 3 Bewerbungen hat sich's einfach gut und richtig angefühlt und habe dann auch bei allen 3 eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Und bei der Stelle, wo ich jetzt anfange, hat sich's auch direkt irgendwie schon so familiär im Vorstellungsgespräch angefühlt. Also nicht nach Vorstellungsgespräch, sondern eher so, ich rede schon irgendwie mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite.
Schön.
Es war nicht so steif und nicht so, ich muss mich hier jetzt von meiner besten Seite präsentieren, aber eigentlich bin ich gar nicht so, weil es ist ja hier irgendwie eine komische Situation. Ja, sondern es hat sich so nach einem echten Gespräch angefühlt und nicht nach so einem, wir klappern hier Fragen ab und sie müssen jetzt irgendwelche Standardantworten bringen.
Oh, voll schön. Hat sich denn durch deine Erkrankung auch die Beziehung zu deinem Partner verändert? Du hast ja am Anfang gesagt, zu der Zeit, als du die Diagnose bekommen hast, war er noch dein Freund, jetzt ist er dein Verlobter. Kam denn da auch der Antrag während deiner Therapiezeit?
Nee, tatsächlich kam der Antrag vorher. Der Antrag kam schon im März 22 und meine Diagnose war im Dezember 22. Aber es hat so ein bisschen so den Stress rausgenommen, sage ich jetzt mal, heiraten zu müssen. Dieses, wir sind verlobt und jetzt müssen wir die Hochzeit planen. So diesen Druck hat das irgendwie rausgenommen. Aber ich würde sagen, die Beziehung hat sich allgemein vertieft. Auch wenn wir uns jetzt öfter mal streiten, wegen Sachen, wo ich sag, entspann dich mal, wo ich was entspannter angehe als er, weil ich sag, das hat noch Zeit, wir machen jetzt irgendwas Schönes. Und wo er dann sagt, ja, das muss aber jetzt gleich erledigt werden. Wo ich sag, nee, entspann dich einfach mal.
Ja.
Ja, wo einfach so mein Denken sich auch geändert hat mit Situationen. Also es ist ja nicht nur meine Beziehung, sondern auch, ich habe das auch in Freundschaften gemerkt, dass ich gemerkt habe, wer sind meine wahren Freunde, dass ich Menschen jetzt nicht mehr in meinem Leben habe, dafür aber ganz, ganz viele neue Menschen gewonnen habe. Weil man irgendwie auch so die ganze Sichtweise ändert. So war es zumindest bei mir.
Das ist erstaunlich, ne? Was so ein Stoppschild, und die Krebserkrankung ist ja wie eine Art Stoppschild, also auf wie viele verschiedene Bereiche des Lebens das Auswirkungen hat. Ich finde das ganz erstaunlich.
Ja, auf jeden Fall. Also, wobei ich sagen muss, ich habe auch so Respekt vor diesen Menschen, die sagen, ich kann nach dieser Erkrankung in mein Leben zurückkehren mit einem Job, den sie gern machen und wo auch einfach die Freunde, also ich habe eben eine Bekannte dadurch gefunden, die gemeint hat, so während der Krebserkrankung haben sich ihre Freunde eher noch enger um sie geschart. Und ich so, krass, bei mir war das eben so genau das Gegenteil.
Ja, also ich habe tatsächlich schon das eine und auch das andere gehört, aber das ist, jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg, ne? Und bei dem einen ist es so, dass er sein Leben irgendwie doch wieder so weiterführen kann, wie er es davor aufgehört hat. Und bei anderen ist es so, dass sich das alles doch sehr ändert. Aber so oder so, ich glaube, wenn du für dich selber den Weg gefunden hast, dann ist der richtig, so wie du ihn gewählt hast.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast gesagt, oder wir hatten das vorhin kurz angesprochen, dass du auch dann später nach der Chemotherapie ja den Austausch mit anderen Betroffenen hattest. Wann und wie kam denn das, dass du andere Frauen kennengelernt hast, die auch die gleiche oder so eine Diagnose erhalten haben wie du?
Tatsächlich war das, weil mir die OP bevorstand und ich gesehen habe, bei unserer Uniklinik hier gibt es so einen Krebsinformationstag mit einem Vortrag, wie so eine Brustrekonstruktion aussehen kann. Und dann bin ich zu diesem Vortrag hin und es gab in dem Bereich vor diesem Vortragsraum noch so ein, wie so ein Foyer, wo verschiedene Stände zum Thema Krebs wie auf so einer kleinen Messe ausgestellt waren. Und nach dem Vortrag bin ich eben dann raus, habe mir dann dort noch was zu trinken geholt und habe dann den Stand von meiner jetzigen Selbsthilfegruppe gesehen. Und die drei Damen, die da standen, sahen alle sympathisch aus. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ich fühle mich angesprochen von dem Thema. Also die Selbsthilfegruppe heißt Jung und Krebs.
Ja.
Und ja, dann bin ich hin und habe gesagt, ich bin jung, ich habe Krebs, ich fühle mich angesprochen. Wie jung muss man denn bei euch sein? Und dann hat sich so das Gespräch entwickelt und dann haben sie gemeint, ja, komm doch vorbei. Und dann bin ich auch den Montag drauf schon vorbeigegangen. Und das war der Montag vor meiner OP. Und ich habe da so wertvolle Informationen bekommen. Und mir wurde auch so sehr die Angst vor dieser OP genommen, dass ich gesagt habe, ich gehe da einfach jetzt öfter hin.
Das ist krass, ne, was das ausmacht, wenn du dich mit anderen austauschen kannst und man irgendwie ja doch davon profitieren kann, vielleicht was die eine oder andere schon erlebt hat. Das ist, glaube ich,
ja, absolut.
Trägt auch irgendwie zur Heilung bei, weil du nicht mehr das Gefühl hast, du stehst da irgendwie allein auf weitem Feld, ne?
Ja, und ich hätte mir echt gewünscht, ich hätte es früher gewusst und wäre da früher hingegangen.
Also ich verlinke das super gerne mit in den Shownotes, wenn dir das recht ist, weil ja vielleicht gerne. Auch noch, also ich habe tatsächlich auch viel mit Frauen zu tun, die noch sehr jung an Krebs erkrankt sind. Und ist das denn eine Selbsthilfegruppe, also da auf den Standort begrenzt ist, wo du bist, oder kann man das auch online nutzen?
Nee, also die Selbsthilfegruppe, wo ich bin, ist nur auf den Stand, also nicht nur auf meinen Standort, aber so Südbaden in Deutschland begrenzt. Aber es gibt, glaube ich, junge Erwachsene mit Krebs. Mhm. Die sind, glaube ich, deutschlandweit. Und für Brustkrebs mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung. ich weiß nicht, ob du das kennst, das Busenkollektiv.
Ja, das kenne ich auch. Da habe ich auch schon mit einem Gründungsmitglied auch schon gesprochen hier im Podcast.
Ach, cool.
Das verlinke ich auch super gerne, aber ich will dich nicht unterbrechen. Bitte mach weiter Werbung für das Busenkollektiv.
Ich bin da jetzt auch seit März ehrenamtlich tätig beim Busenkollektiv.
Oh, wie schön.
Eben, und wir haben halt diese Titty Talks. Das ist halt so quasi die Online-Selbsthilfegruppe für Brustkrebs betroffene Frauen. Ja, wenn da Bedarf ist an Online-Treffen, darfst du auch gerne das verlinken.
Das mache ich auf jeden Fall. Wie bist du denn da hingekommen zum Busenkollektiv, wenn du dich da jetzt auch so ehrenamtlich engagierst? Wie kam es dazu?
Ich habe die tatsächlich über Instagram gefunden und habe dann so gesehen, so Titty Talks und Titty Tints, wo man so die Brüste mit Fingerfarben anmalt. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist voll cool irgendwie. Die machen was Cooles aus was Negativem. Und dann dachte ich mir so, das passt halt voll zu mir. So dieses, es ist was Negatives, aber ich mache halt was draus, was positiv sein kann. So dieses, ja, wir hatten jetzt auch vor 2 Wochen das Event Let Your Scars Shine. Da war ich dann auch vor Ort und habe ein bisschen Social Media Stories und Reels gedreht. Und ja, da wurden die Brüste oder die Narben von den Teilnehmerinnen so mit Glitzer angemalt und sie wurden gestylt und hübsch gemacht. Und dann hatten sie ein Fotoshooting, so dass man halt einfach irgendwie lernt, so die Narben und seinen Körper nach der Erkrankung zu lieben. Und das finde ich halt irgendwie so eine richtig gute Sache.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Und da hilft das auch, dass auch andere Betroffene mit dabei sind und man dann, glaube ich, auch gegenseitig seine Narben anschaut. Weil ich glaube, wenn du selber vorm Spiegel stehst, ja, du siehst ja immer nur die ganzen negativen Dinge. Aber wenn du, oder oft ist es so, nicht immer, aber wenn du dann vielleicht auch bei anderen siehst, dass sie auch so eine Narben haben, ähnliche Narben, ja, ich glaube, dann ist es weniger, fühlt es sich weniger schlimm an.
Ja, absolut. Also ich fand es auch echt, ich weiß gar nicht das Wort dafür, faszinierend zu sehen, was es alles für verschiedene OP-Narben gibt. Mhm. Also wie verschieden die Ärzte operieren. Mhm. Also ich kenne nur meine Narben und bei meinen Narben muss ich echt sagen, ja, sind okay. Also sehen jetzt nicht arg schlimm aus, sieht man fast gar nicht mehr. Mhm. Und dann sieht man diese Frauen, die diese Deep-OP hatten, wo auch Gewebe aus dem Bauch entnommen wird, um das in die Brust wieder zu setzen, wo man halt quasi eine Bauchstraffung hat, aber dann hat man halt diese Narbe am Bauch. Ich mir denke so, boah.
Ja, und die ist ziemlich groß, ne?
Ja. Mhm. Also da war ich dann so, okay, zum Glück war ich zu dieser Chemozeit so wenig Körperfett behaftet, dass das bei mir nicht möglich war.
Mhm. Wobei ich auch Frauen kenne, also die haben sich auch erst also Silikonimplantate einsetzen lassen und sich dann aber doch für diese Deep Flap Methode entschieden mit dem Eigengewebe. Also ja, ich glaube, dass man das tatsächlich, dass man sich da auch nochmal umentscheiden kann. Ja. Ne? Also manche wissen das ja auch vorher. Jede trifft ja irgendwie ihre eigenen Entscheidungen und die eine lässt es so machen und die andere so und die dritte lässt sich die Brüste komplett abnehmen. Also das ist ja, das ist ja ganz wichtig, dass da jeder seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber ich habe das ja im Studio auch, dass ich ganz viele unterschiedliche Narben sehe. Und was mich da, naja, auch ein Stück weit begeistert ist, dass ich wirklich noch keine gesehen habe, wo ich dachte, oh, das sieht aber irgendwie ganz eklig aus, weißt du? Also ja. Es ist gar nicht so, dass es, wenn man das so anschaut von anderen, dass es so schlimm ist. Also vielleicht bin ich in der glücklichen Lage, dass ich noch gar nichts ganz, 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 ganz Schlimmes gesehen habe. Aber irgendwie ist es doch alles, naja, es sind trotzdem irgendwie die Frauen und irgendwie ist die Persönlichkeit und so weiter viel wichtiger als diese körperlichen Veränderungen. Und ja, aber wie gesagt, ich selber, ich bin ja nicht betroffen. Ich hatte wirklich noch keine, wo ich dachte, oh mein Gott, das sieht ja ganz, ganz schlimm aus.
Ja, also so war das jetzt auch nicht gemeint. Das war nur so dieses, wenn ich diese Narben, also als ich diese Narben gesehen habe, war das einfach für mich so, okay, das könnte ich mir jetzt für mich einfach nicht vorstellen, da jetzt am Bauch noch eine Baustelle aufzumachen, wo halt eigentlich ein gesundes Gewebe ist, sage ich jetzt mal, oder eine gesunde Stelle irgendwie mit einer OP jetzt zu belasten. So, also da, wo ich dann gedacht habe, weiß ich nicht, könnte ich für mich jetzt, ist für mich nicht das Richtige oder wäre für mich nicht das Richtige gewesen. Aber eben, so trifft jede Frau ihre eigene Entscheidung und auch die, die sich brusterhaltend operieren. Das sah nie irgendwie so, weiß ich nicht, hässlich aus. Es sah einfach, ja, jetzt nicht schlimm aus. Wo ich mir auch denke, so, ihr seid alle trotzdem noch richtig schöne Frauen.
Ja, genau. Also auch wenn manche OP-Ergebnisse so sind, wo man sich dann fragt, okay, was hat der Arzt sich jetzt dabei gedacht? Oder wenn eine Naht immer wieder aufgemacht werden musste, also sowas habe ich auch schon gesehen und dann war das sehr hubbelig oder auch sehr, naja, sehr ungleich im Vergleich zu der anderen Seite oder ja, aber es ist halt nichts irgendwie, was den Menschen entstellt, also finde ich.
Ja, das sehe ich genauso, also da stimme ich dir absolut zu.
Ja. Liebe Carmen, du hast also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ja doch in deinem Leben einiges verändert mit deiner Diagnose und vor allem hat sich ja auch irgendwie innerlich einiges geändert in deinem Denken und Fühlen und ja dann auch daraus entsprechend in deinem Handeln. Hast du denn in der ganzen Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Ich war zweimal bei einer Psycho-Onkologin im Krankenhaus, also einmal direkt nach der OP und einmal bin ich noch hingegangen, als ich Bestrahlung hatte, weil eben für mich war dieses jeden Tag zur Bestrahlung gehen irgendwie so, dass ich einen Mental Breakdown hatte. dass ich gesagt habe, oh, mir wird das zu anstrengend. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und das war mir zu viel Stress. Und ja, für mich war irgendwie so dieses Gespräch mit der Psycho-Onkologin nicht ganz so zielführend, weil wir irgendwie nur geredet haben und ich mir eher, also gerade bei dem Gespräch hier Mental Breakdown, mir eher erhofft hatte, dass sie mir vielleicht irgendwelche Atemtechniken oder Entspannungstechniken oder sowas an die Hand gibt, dass ich mich nicht so gestresst fühle. Deswegen bin ich dann auch nach dem zweiten Mal nicht mehr hingegangen und habe halt ja ab und zu ein bisschen Yoga und Meditation so für mich selber ausprobiert. Aber ich sag's mal so, ich glaube, wenn man die richtige an der Hand hat oder den richtigen, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Also ich habe tatsächlich auch noch öfter versucht, bei einer anderen Psycho-Onkologin, die mir von meiner Physiotherapeutin empfohlen wurde, anzurufen, habe da allerdings nie jemanden erreicht. Ja, und dann habe ich es irgendwann einfach gelassen.
Ja, siehst du, auch da muss es irgendwie zwischenmenschlich passen, ne?
Ja, voll. Also da ist, glaube ich, das Zwischenmenschliche das Allerwichtigste.
Aber du hast ja gesagt, du hast auch Yoga und Meditation gemacht. Hast du den Eindruck, dass du dich damit so ein bisschen runterholen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also bei Meditation war es eher so, da bin ich immer mal wieder noch ein bisschen abgeschweift. Aber Yoga war immer so ein, da habe ich mich auf diese Übung konzentriert, die ich in diesem Moment halt gerade gemacht habe. Und da war das dann so ein, das hatte so diesen Anti-Stress-Effekt auf mich.
Ja, das kenne ich, weiß ich, fühle ich genauso. Liebe Carmen, gibt es etwas, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Auf jeden Fall nicht verrückt machen. Und es gibt nur den einen Weg für sich, also seinen Weg. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Weil man bekommt auch ganz, ganz oft, durch die Selbsthilfegruppe habe ich jetzt auch ganz oft mitbekommen, so von einer, ja, ich habe aber das gemacht. Und bei der anderen so, ja, bei mir waren die Chemos aber in der anderen Reihenfolge. Und dann fängt man an zu hinterfragen und sich so ein bisschen verrückt zu machen, warum ist das jetzt bei mir nicht so? Aber da dann vielleicht einfach mit den Ärzten reden, sich nicht verrückt machen, alles klären, ja, auch die Kommunikation mit den Ärzten ist einfach super, super wichtig, würde ich sagen. Also da auch Ärzte zu haben, auf die man vertrauen kann. Und wenn man mit seinen Ärzten vielleicht nicht ganz so zufrieden ist, einfach nochmal eine Zweitmeinung einholen. Ich habe es auch bei einer Bekannten jetzt mitbekommen, die ich jetzt eben auch durch Instagram kennengelernt habe, die jetzt die zweite Brustkrebsdiagnose nach 11 Jahren bekommen hat. Sie war in der Klinik und war da nicht so zufrieden, weil die gemeint haben, sie kann diese eine Chemo nicht bekommen. Dann hat sie eine Zweitmeinung eingeholt und sie kann diese Chemo bekommen. Und da einfach, wenn man sich unsicher fühlt, eine Zweitmeinung einholen, auf den eigenen Körper hören, ist auch sehr, sehr wichtig. Und sich vielleicht, ja, in sich reinhören. Und wenn man irgendwas nicht fühlt, das auch einfach nicht machen.
Ja. Ich danke dir sehr für dieses Interview, liebe Carmen. Das war sehr interessant. Ich habe ja zur Zeit im Podcast auch viel mit Frauen zu tun, die an Unterleibskrebserkrankungen leiden. Und von daher fand ich das jetzt auch, also für mich persönlich, nochmal ganz spannend, das auch nochmal von dir deine Diagnose, also deine Geschichte zu hören und ja, vor allem auch im Hinblick auf dein Alter. Total krass. Was ist denn eigentlich, es fällt mir jetzt gerade wieder ein, was ist denn aus deinen eingefrorenen Eizellen geworden? Gibt es denn da jetzt schon irgendwie einen Zeitplan? Hast du da schon für dich entschieden, dann und dann willst du dir das einsetzen lassen und dann probiert ihr das?
Tatsächlich nicht. Also zu mir hieß es nach der letzten Chemotherapie, dass ich auf jeden Fall mindestens 2 Jahre warten sollte, bevor ich schwanger werde, weil die Chemotherapie wohl irgendwie Auswirkungen sonst haben könnte auf irgendwelche, keine Ahnung, genetischen Sachen bei dem Kind. So genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Da kommt dann das Chemobrain, das doch so ein bisschen siebartig ist. Ich habe nur noch so, okay, 2 Jahre warten, gut, mache ich. Dementsprechend hätte ich jetzt noch ein Jahr zu warten. Und ja, ich würde dann sagen, dann sehen wir einfach weiter. Also ich bin da jetzt auch nicht versteift darauf, dass ich jetzt unbedingt diese Eizellen rausholen muss aus der Tiefkühlung, sondern sagen würde, ich würde es vielleicht erstmal auf natürlichem Wege probieren.
Ja, ja.
Weil, ja, es kann ja sein eben, dass die Fruchtbarkeit doch noch da ist. Das weiß man halt nie. Deswegen würde ich es erstmal auf dem natürlichen Wege probieren und wenn das dann nicht klappt, dann die Eizellenoption wählen.
Ja. Also du bist da entspannt und machst dir da jetzt auf jeden Fall keinen Stress und keinen Druck.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin auch durch die ganze Erkrankung in einigem entspannter geworden. Ja, bin auch in dem Thema tiefenentspannt, weil meine Eizellen sind halt jetzt für immer 30. Ich kann mir Zeit lassen.
Genau. Liebe Carmen, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und für deine Offenheit und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte, dass ich mit dir das Gespräch führen durfte. Und ja, danke schön und dir auch alles Gute für deinen Podcast.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.